Liebe Gemeinde, ich habe heute eine Grafik mitgebracht von Arno Rink, Leipziger Grafiker, ich weiß nicht, ob er noch lebt. In Frankenberg war die ein bisschen breiter, aber hier wird sie wahrscheinlich richtig sein. Das war so eine DIN-Langkarte, von der ich das kopiert habe. Wir sehen Farbflächen, zwischen denen keine Balance besteht. Wir haben das in der Schule mal anders gelernt. Man muss ja immer auf der anderen Seite was wiederkommen von der Farbe, damit das nicht so stark das Bild eine Schlagseite bekommt. Das ist ja nicht der Fall. Hier sind Farbflächen, die ohne Kompromisse gegeneinander stehen. Eine rote Fläche auf der linken Seite, ein leuchtendes, feuriges Rot und komplett schwarz auf der rechten Seite. In der Mitte erkennbar der Schmerzensmann Jesus, als er gerade von den Soldaten gequält wird und verspottet. Er ist fast komplett in Weiß gehalten, nur die Konturen und die Schatten sind noch ein bisschen nachgezeichnet. Weiß, die Farbe des Friedens, der Ergebung. Das Gewand, was so nach unten hängt, könnte man fast für eine weiße Fahne ansehen, die man hisst, wenn man den Kampf aufgibt und keinen Widerstand mehr leistet. Oben drüber noch eine violette Fläche, auch genauso fast ohne Schattierungen dagegen gesetzt, violett oder marineblau. Könnte man als die Farbe der Kirche ansehen. Oder man nimmt sie alles als politische Farben. Rot und Schwarz sind beides Farben, die stehen für Schuld, für Tod und für Gewalt. Das Rot des Sozialismus und der Sozialdemokratie kommt ja auch aus dem Blutvergießen, mit dem diese Bewegung am Anfang verbunden war. Die in Blut getränkte Fahne, also das denkt man heute gar nicht mehr so dran. Und Schwarz sowieso, das ist die Farbe für den Tod und für die Verzweiflung und für das Ende. Man könnte auch diese beiden Farben nehmen, wenn wir vom biblischen Zusammenhang her gehen, für das Heidentum, Schwarz ohne Hoffnung, die Finsternis ohne das Licht Gottes und das Rot für das Judentum. Das Blut, was vergossen wird bei den Opfern, aber auch der brennende Dornbusch, der am Anfang der Geschichte des jüdischen Volkes stand. Rot und Schwarz, man kann das auch für heiß und kalt nehmen. Feuer und ja, die Dunkelheit, in der es ja meistens auch kalt ist. Und dann noch eine schwarze senkrechte Linie dazwischen, die beiden Hälften strikt voneinander trennt? Oder ist es der Balken, an den Jesus gefesselt ist bei seiner Auspeitschung? Oder heißt es, dass Jesus genau auf der Grenze zwischen den Gruppierungen steht? Und dann gibt es auf der rechten Seite diese Hände, die auf Jesus einwirken. Da ist zum einen diese Hand, die den Stab hält. Im ersten Moment denkt man, ein Stab, der jetzt ausholt zum Schlag auf Jesus, aber das geht ja gar nicht. Beide Hände halten diesen Stab. Vielleicht wird er gebrochen, der Stab, der über Jesus gebrochen wird. Und es ist die Zeigehand, wir denken an Spott oder auch an schuldig sprechen. Das ist der Schuldige, das ist der Täter, verhaftet den. Aber es könnte auch der Finger sein, der berühmt geworden ist durch den Isenheimer Altar von Matthias Grünewald, der Finger von Johannes dem Täufer, der sagt, dieser ist Gottes Lamm, dieser überlange Zeigefinger. Jesus selbst also wird, wie gesagt, fast in Weiß gelassen, die Farbe des Friedens, aber es ist auch die verletzliche Farbe, die jede andere Farbe, von jeder anderen Farbe sofort übermalt wird. Weiße Haut ist eine verletzliche Haut, die nicht durch Sonne und Wind gebräunt und strapaziert und damit gestärkt worden ist. Die nackte Haut. Und wir sehen die geschlossenen Finger von Jesus in Ruhe, nicht zur Faust geballt, nicht angespannt, um Widerstand zu leisten oder durchzuhalten, sondern sie liegen ganz entspannt übereinander, wahrscheinlich weil sie gefesselt sind, aber auch die Haltung der Finger zeigt an, dass hier kein Widerstand geplant ist. Aber die ganze Figur, die ganze geschlossene Figur atmet eine Ruhe und der Körper von Jesus hat eine Wendung. Vom Rot kommend zum Schwarz hinein. Wenn es so ist, dass Rot für das Judentum steht, dann zeigt es, Jesus kommt aus dem Judentum, er ist der Jude, aber er wendet sich den Heiden zu. Er öffnet den Glauben an den Gott Israels für die Heiden, für die anderen Völker. Die Hände sind auf der roten Seite gebunden, zeigt, Jesus gehört immer zum Judentum und dort ist er auch zum Tode verurteilt worden. Aber er bleibt verbunden und bleibt verwurzelt im Judentum. Aber das Haupt hat er der Finsternis und der Gewalt zugewendet, die ihm entgegengebracht wird. Die schräge Linie, die dann noch so hinter dem Körper ist, unterstützt das, so als wenn er sich gerade nach der dunklen Seite hin bewegt. Oben ist dann noch so eine weiße Krücke, fast diagonal. Man weiß nicht, ist das, stößt sie Jesus weg, klopft sie seine Dornkrone fest oder was sonst möchte die sagen und bedeuten. Jedenfalls zeigt dieses Bild der Hintergrund die Zerrissenheit. Die Zerrissenheit der Welt, die Spaltung, Streit und Hass. Und gerade heute am Wahltag wird uns das ja nochmal ganz deutlich vor Augen geführt. Die Zerrissenheit der Gesellschaft in verschiedene Lager, die gegeneinander stehen und zwischen denen es keinen Kompromiss zu geben scheint oder geben zu können oder zu dürfen scheint. Darüber wird viel geklagt, über die Zerrissenheit der Gesellschaft, ohne dass viele, die darüber klagen, sich Rechenschaft geben, dass sie ja selber fleißig an dieser Spaltung und Zerrissenheit arbeiten und dazu beitragen. Und ich habe eigentlich den Eindruck, wir Menschen schaffen uns ja auch Feinde. Wir schaffen uns Feinde, wir grenzen uns ab, wir distanzieren uns und die Psychologie hat, ich weiß nicht, ob das der letzte Schrei ist, aber vor einigen Jahren, als ich da Vorträge gehört habe dazu, hieß es, die Psychologie hat entdeckt, dass ein Ehepaar oder ein Paar weniger seine Krisen überwinden kann durch Reden darüber. Das verschärft manchmal auch die Probleme. Sondern dass viel mehr zur Einheit des Paars beiträgt, wenn man jemanden hat, über den man gemeinsam lästern kann. Also von einer Party nach Hause fahren und sich über die Gäste aufregen, verbindet viel mehr, als über Probleme, die man miteinander hat, lange zu reden und die zu erörtern. Und das scheint unter uns Menschen immer ganz gut zu funktionieren. Indem ich mich abgrenze, schaffe ich eine Einheit. Und indem ich die Probleme nach außen verlagere in ein Feindbild, kann ich im Inneren relativ gut Frieden halten. Und das gibt es in jeder Gruppe, in jeder Schulklasse. In meiner ersten Pfarrstelle in der jungen Gemeinde, da gab es eine ganze Reihe Jugendliche, die sehr nach rechts sich selber definiert haben. Damals war der Türke der Feind, obwohl es ringsum weit und breit keinen Türken gab, im Leipziger Tiefland. Und da habe ich mal die Jugendlichen gefragt und habe gesagt, was wäre denn, wenn es keine Ausländer gäbe? Und da hat einer ganz ehrlich gesagt, da würden wir uns gegenseitig verkloppen. Und wirklich, die Großeltern haben ja erzählt, in ihrer Jugendzeit, da haben sie sich beim Tanz gekloppt, da gab es keine Ausländer, da haben die Preußen gegen Sachsen, das war die Grenze zwischen dem damaligen Sachsen-Anhalt und Sachsen, und die in Sachsen-Anhalt, Zeitz und Umgebung, das waren die Preußen, und die mussten verkloppt werden beim Tanz. Das liegt einfach in uns Menschen drin. Und es spiegelt wahrscheinlich eine Zerrissenheit, die in uns liegt. Wir sind zerrissen zwischen dem, was wir gerne wollen und dem, was wir schaffen, zwischen dem, was wir fühlen und dem, was wir denken, zwischen dem, wie wir sein wollen und wie wir im Tiefsten wirklich sind. Und diese Zerrissenheit projizieren wir nach außen und dann haben wir einen schönen Feind, an dem wir uns abarbeiten können. Der heutige Predigttext gibt genau auf diese Zerrissenheit, die sich von der Gesellschaft natürlich auch in die Kirche hinein überträgt, eine Antwort. Aus dem Epheserbrief, Kapitel 2. Darum denkt daran, dass ihr, die ihr von Geburt einst Heiden wart und Unbeschnittene genannt wurdet, von denen, die äußerlich beschnitten sind, dass ihr zu jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremde außerhalb des Bundes der Verheißung, daher hattet ihr keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt, also im Schwarzen. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst ferne wart, nahe geworden durch das Blut Christi. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat und den Zaun abgebrochen hat, der dazwischen war, nämlich die Feindschaft. Durch das Opfer seines Leibes hat er abgetan das Gesetz mit seinen Geboten und Satzungen, damit er in sich selber aus den Zweien einen neuen Menschen schaffe und Frieden mache und die beiden versöhne mit Gott in einem Leib durch das Kreuz, indem er die Feindschaft tötete durch sich selbst. Und er ist gekommen und hat im Evangelium Frieden verkündigt, euch, die ihr fern wart, und Frieden denen, die nahe waren. Denn durch ihn haben wir alle beide in einem Geist den Zugang zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, erbaut auf dem Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinandergefügt wächst, zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet auch ihr miterbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Ein Satz, der dieses ganze Kapitel zusammenfassen könnte, ist der Vers 14, er, Christus, ist unser Friede. Christus ist unser Friede. Die Situation, in die der Epheserbrief hineingeschrieben ist, war in Ephesus genauso wie im ganzen Römischen Reich, jedenfalls in den Großstädten wahrscheinlich, dass es enorme Spannungen gab zwischen der jüdischen und der nichtjüdischen Bevölkerung. Die Nichtjuden nannten sich Griechen, das war die Kultur des Römischen Weltreiches, war die griechische Kultur. Und die Juden teilten eben diese Kultur zu einem gewissen Prozentsatz nicht oder standen ihr sogar entgegen. Und da gab es Spannungen in den Städten, in Ephesus und in Alexandria und in Rom und in vielen anderen Städten auch. Die Juden waren eine kleine, aber selbstbewusste und auch erfolgreiche Gruppe, wirtschaftlich und politisch erfolgreich. Und sie waren eine Gruppe, die sich nicht angepasst hat. Sie hatten ihren Glauben, sie hatten ihre Riten, sie hatten ihre Gesetze, die für sie galten, und die haben sie durchgezogen und haben sich nicht der Mehrheit, dem Mainstream angepasst. Und so kam es zu Konflikten, auch immer wieder zu Ausschreitungen, sodass sich im Jahre 41 der Kaiser Claudius genötigt sah, einen Brief an die Stadt Alexandria zu schreiben. Und da schreibt er: Ich sage euch ein für alle Mal, dass ich, wenn ihr nicht mit dieser verderblichen und eigensinnigen Feindschaft gegeneinander aufhört, gezwungen sein werde, wie ein an sich wohlwollender Fürst sein kann, wenn man ihn zum Zorn reizt. Deshalb beschwöre ich euch jetzt noch einmal, dass ihr, die Alexandriner, euch einerseits geduldig und freundlich gegenüber den Juden betragt, die seit langer Zeit in derselben Stadt gewohnt haben, und keinen der von ihnen befolgten Riten zur Anbetung ihrer Götter schändet. Andererseits befehle ich den Juden ausdrücklich, nicht auf mehr Privilegien, als sie früher besaßen, hinzuarbeiten und sich nicht mit Gewalt in die Wettspiele einzudrängen und nicht neue Juden herbeizuziehen. Also wir merken, die Konflikte, die es früher gab, die gibt es durch die ganze Geschichte der Welt mit veränderten Personen und Situationen, aber im Prinzip. Ja, ein Konflikt, der sich durch das ganze Römische Weltreich zog, zwischen den Juden und den anderen nicht-jüdisch geprägten, griechisch geprägten Einwohnern der Städte. Aber dann gab es in dieser Stadt, in Ephesus, in Alexandrien, in Rom, in vielen anderen großen Städten, ein Haus, in dem Juden und Griechen zusammenkamen, wo sie gemeinsam gegessen und getrunken haben, wo sie gemeinsam gebetet und gesungen haben, wo sie miteinander gefeiert und geredet haben. Und das war die Versammlung der Christen. War damals noch keine Kirche, war ein Privathaus oder vielleicht eine gemietete Halle. Und in diesen Versammlungen spielte es keine Rolle, ob man Jude oder Grieche war, ob man Sklave oder Herr war, ob man Mann oder Frau war. Es spielte eine Rolle, ob man an Jesus Christus glaubte, aber selbst wenn man nicht an ihn glaubte, war man willkommen. Ob das immer so war, wie ich das jetzt darstelle, wie das Paulus auch geschrieben hat in seinem Brief, dass die Unterschiede keine Rolle spielen, ist eine andere Frage. Wir erfahren von Spannungen in der Apostelgeschichte zwischen jüdischen und griechischen Familien oder Senioren damals. Und auch aus den Briefen von Paulus erfahren wir, dass es Spannungen in der Gemeinde gab. Besonders Spannungen zwischen den Christen, die aus der jüdischen Tradition kamen, und denen, die von draußen kamen, von Heiden waren. Die Spannungen gab es und die Konflikte gab es sicher auch, aber es gilt für Christen: Christus ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat und den Zaun abgebrochen hat, der dazwischen war, nämlich die Feindschaft. In der Gemeinde ist kein Platz für Feindschaft. In der Gemeinde gibt es keine Zäune, die Menschen trennen. Obwohl die Menschen unterschiedlich bleiben und viele unterschiedliche Ansichten haben und vielleicht politische unterschiedliche Entscheidungen, kulturelle verschiedene Präferenzen. Aber in der Gemeinde gibt es keinen Zaun und keine Feindschaft. Weder zwischen Niederlichtenau und Frankenberg, noch zwischen Alten und Jungen. Wird ja oft gesagt, der Gottesdienst ist nichts für die Jugend, die haben eine andere Kultur. Aber die Jugend hat nicht eine andere Kultur, die hat 100 andere Kulturen. Wenn man auch Jugendliche kann man nicht in einer Veranstaltung unter einen Hut bringen, weil die auch wieder zu viel verschieden sind. Sondern wir gehören trotz aller Unterschiede zusammen. Nicht zwischen den Treuen und den Unregelmäßigen, nicht zwischen denen, die ganz viel machen und denen, die sich ganz viel darüber aufregen, was nicht gemacht wird, sondern Jesus hat diese Grenze durchbrochen. Und so ist es hier auf diesem Bild. Er sitzt auf der Grenze, auf dem schwarzen Strich, und er sitzt auf der Grenze zwischen Rot und Schwarz und Blau, wenn man so will, und hat den Widerspruch aufgelöst. Die Farben sind ja immer noch da, die Unterschiede, aber in Christus spielen sie keine Rolle. Da sind sie zweitrangig, da sind sie nebensächlich. Egal, was es für Unterschiede sind, wie stark, wie krass, wie sehr sie uns im Alltag trennen, in der Gesellschaft auseinanderführen, in Christus spielen sie keine Rolle. Christus ist unser Friede. Nicht, weil die Christen so friedliche Menschen sind, sondern weil Jesus die Feindschaft getötet hat am Kreuz. Wir haben in der Kirche immer das Kreuz im Blickpunkt. Das weist auf viele Dinge hin. Unter anderem aber auch weist es darauf hin, wohin der Hass uns führt. Und es weist uns darauf hin, dass auch wir mit Schuld sind an aller Feindschaft, an aller Spaltung, an aller Zerrissenheit. Es sind nicht die anderen, die die Gesellschaft zerreißen, sondern wir sind es. Und die anderen sicher auch zu ihrem Teil, aber wir und die, die am meisten darüber klagen, haben vielleicht einen mindestens ebenso großen Anteil daran. Das Kreuz erinnert uns daran, er musste für meine Schuld sterben, für meinen Hass, für mein Misstrauen, für meine Ablehnung. Und er hat sich geopfert, damit Frieden wird. Und deswegen kommt es für uns als Christ darauf an, die Farbe Christi anzunehmen. Für manche ist es ganz klar, für manche ist es sehr schwierig, heute irgendwo ein Kreuz zu machen. Bei der Kommunalwahl ist es noch einfacher, da kennt man die Leute und weiß, der und der und der, die finde ich gut, die kreuze ich an. Bei der Europawahl, da muss man zwischen Parteiprogrammen und zwischen politischen Richtungen und zwischen Menschen, die öffentlich auftreten, entscheiden. Da gibt es viele Abwägungen. Manche sagen vielleicht auch, ich wüsste gar nicht, wo ich das Kreuz machen soll. Und andere wissen ganz genau, wo sie es machen oder auch, wo sie es nicht machen sollen. Und wir sind als Bürger dazu verpflichtet, dafür verantwortlich, dass wir ein Kreuz machen. Und die Kreuze werden sehr verschieden sein. Und das ist auch, bleibt auch so. Aber das darf uns als Gemeinde und als Christen nicht trennen, weil es Jesus ist, der uns verbindet. Wenn wir in ihm sind, dann sind wir auch in ihm verbunden. Und wir können nicht zu Jesus gehören, ohne auch zur Gemeinde zu gehören, egal ob die anderen rot oder schwarz oder blau sind oder was sie sonst für Färbung haben. Wenn wir gemeinsam in Christus sind, dann sind wir in ihm vereint, trotz aller Unterschiede im Musikgeschmack, im Alter, in der Lebenserfahrung, in politischen oder sonstigen Ansichten, auch was Erziehung oder Kleidungsgeschmack oder sonst irgendetwas betrifft. In allen Ländern der Welt gibt es christliche Kirchen. Und wenn das in allen gelebt wird, welch ein Segen geht dann aus in die Gesellschaften, in die Länder, aber auch in die Beziehungen zwischen den Ländern und den Völkern. Und wenn wir als Christen hier in Deutschland Jesus unseren Frieden sein lassen und so miteinander leben als Menschen, die Frieden haben bei allen Unterschieden und auch unterschiedlichen Meinungen, weil wir in ihm vereint sind, dann muss davon ein Segen ausgehen für unsere Umgebung, für unsere Gesellschaft und für unser Land. Christus ist unser Friede und er möchte immer wieder, wenn wir sein Wort hören, wenn wir beten, wenn wir Gemeinschaft haben im Heiligen Abendmahl oder auch einfach im Gottesdienst miteinander sitzen, dann möchte er diesen Frieden in uns bewirken. Er möchte dieser Friede in uns sein und möchte, dass dieser Friede von uns in die Gesellschaft hinausgeht. Das fängt in der Ehe an, in der Familie und geht bis in die Politik hinein. Christus ist unser Friede. Selig sind, die Gottes Wort hören und tun.